Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Selina Teichmann. Ich bin Journalistin und Schriftstellerin. Und in diesem Podcast zeigen wir euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. In meiner vorletzten Folge waren die GründerInnen von Bohema zu Gast, deren ursprüngliches Corona-Projekt im Laufe der Jahre zu einem digitalen Kulturmagazin heranwuchs. Auch heute geht es um ein Medium, das während des ersten Lockdowns startete, mittlerweile mehrfach prämiert und in der Branche bekannt. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Sandra Schmidhofer, Redakteurin beim inklusiven Medium Andererseits. Hallo Sandra, danke fürs Kommen.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
Andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Bei euch arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und alle bekommen die Unterstützung, die sie brauchen. Ihr deckt Missstände rund um das Thema Behinderung auf, ihr schreibt in einfacher und leichter Sprache und finanziert euch vor allem über eure AbonnentInnen. Heuer hat das Medium den 5. Geburtstag gefeiert, gratuliere dazu. Anlässlich des Geburtstags ein kurzer Rückblick. Welche initialen Auslöser gab es 2020, mit denen ihr damals das Projekt gestartet habt?
Es war damals so, dass Clara Porak, unsere Co-Geschäftsführerin, einen Text schreiben wollte, gemeinsam mit einer Person mit Behinderung. Und es startete mit einem Posting. Clara hat quasi auf damals noch, also auf, wie hieß X damals?
Twitter.
Auf Twitter gefragt, gibt es eine Person mit Behinderung, die mit mir einen Text schreiben möchte? Und es haben sich viele Menschen gemeldet und auch Personen ohne Behinderungen, die gesagt haben, hey, das klingt total spannend. Und so haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die überlegt haben, wie kann man mehr Inklusion im Journalismus schaffen? Und aus dieser Idee wurde erstmal ein ehrenamtliches Projekt, an dem immer mehr Menschen zusammengearbeitet haben. Und da bin ich auch eingestiegen zu der Zeit, in der wir noch in unserer Freizeit nebenbei alle möglichen Ideen ausprobiert haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, das, was wir machen, ist wichtig und wir möchten auch für unsere Arbeit bezahlt werden. Wir sind überzeugt davon, dass es diese Arbeit auch braucht. Und so wurde dann aus einem Projekt ein Medienunternehmen.
Das Thema Inklusion am Arbeitsplatz wird immer wichtiger. Das zeigt sich auch anhand von Studien und anhand von aktuellen Entwicklungen. Festgehalten wird diese Entwicklung unter anderem im Xing Future Work Report 2025. Der beschreibt 13 Trends, die auf unsere Arbeitswelt aktuell einwirken und das berufliche Miteinander von morgen damit formen. Und einer der Trends heißt Beyond Diversity. Gemeint ist, dass beispielsweise neurodivergente Menschen, also Menschen am ADHS- oder Autismus-Spektrum, als Chance für das Unternehmen verstanden werden und ganz bewusst eingebunden werden. Was im Future Work Report als Trend beschrieben wird, das ist bei euch längst gelebte Praxis. Ihr habt als inklusiver Arbeitsplatz 2024 den Impact of Diversity Award erhalten und in eurer Redaktion treffen Menschen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinander. Dabei wird dann versucht, diese Bedürfnisse ganz individuell zu berücksichtigen. Um welche Bedürfnisse geht es denn hier beispielsweise?
Also, wie du richtig sagst, es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann darum gehen, dass man für bestimmte Aufgaben mehr Zeit braucht oder sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer anderen Person macht. Es geht auch um so Dinge wie Arbeitszeiten, wann fängt man an zu arbeiten. Manche können besser morgens arbeiten, andere eher abends. Das kann aus privaten Gründen sein, aber eben auch aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund von Behinderungen oder Erkrankungen. Und manchmal geht es auch um so Dinge wie rollstuhlgerechte Schreibtische oder Beleuchtung, dass sie nicht irgendwie zu grell oder zu hell ist. Also das kann in alle Richtungen gehen. Was wir sehr viel machen, ist miteinander sprechen. Wir fragen auch immer so vor, wenn wir irgendwelche Meetings haben, was brauchen wir heute, damit man gut arbeiten kann, weil manchmal ist es auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Und genau, uns ist auch wichtig, dass eben alle Leute so ihre Bedürfnisse auch kommunizieren dürfen und nicht nur, wenn man einen Zettel hat, auf dem draufsteht, ich habe die Behinderung XY und deswegen wurde bestätigt, dass ich diese und jene Hilfe brauche, sondern dass man da das eben auch individuell im Gespräch miteinander ausmachen kann.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass beispielsweise vor einem Meeting gefragt wird, was brauchen wir heute? Oder dass die Beleuchtung angepasst wird. Welche Praxisbeispiele gibt es denn noch für Unterstützungsprozesse, die ihr erlebt?
Also ich habe zum Beispiel im April angefangen, festangestellt in der Redaktion zu arbeiten. Davor war ich nicht ehrenamtlich, sondern auf Honorarbasis habe ich bei unterschiedlichen Projekten mitgearbeitet. Und jetzt, wo ich quasi mehrmals die Woche da bin, war erstmal die Frage im Raum, okay, was brauche ich denn so an Grundausstattung, um gut arbeiten zu können? Da ging es eben zum Beispiel ums Thema Beleuchtung und Lampen. Dann ist aber zum Beispiel auch bei Kolleginnen das manchmal so, dass wir, wenn wir gemeinsam recherchieren, wir ja oft Texte und Beiträge von anderen Medien lesen oder Berichte, die in schwieriger Sprache geschrieben sind. Und Kolleginnen, die zum Beispiel auf einfache oder leichte Sprache angewiesen sind, brauchen dann manchmal Unterstützung, dass man erstmal erklärt, was steht denn da eigentlich drinnen. Genau in diese Richtung kann es auch gehen.
Welche Schwierigkeiten ergeben sich vielleicht, wenn Inklusion in Betrieben gelebt wird? Und welche zusätzlichen Ressourcen sind nötig, wenn eine Unterstützungspraxis wie die eure gelebt wird?
Es braucht auf jeden Fall mehr Zeit. Also mit mehr Zeit muss man einfach rechnen und das muss man, glaube ich, auch anerkennen, dass so inklusive Strukturen, auch gerade wenn man erst irgendwie herausfinden muss, was brauchen die unterschiedlichen Personen, die zusammenarbeiten und wie kann so eine Struktur aussehen, dass auch so dieses Herausfinden und Ausprobieren erstmal Zeit braucht. Manchmal gibt es auch Förderungen, jetzt gerade wenn es um finanzielle Förderungen geht, für so Dinge wie einen barrierefreien Arbeitsplatz. Das heißt, da kriegt man oft Geld von staatlicher Seite, aber man muss wissen, wo man diese Förderungen beantragt, wie das genau funktioniert. Genau, also auch das braucht wieder Zeit und Wissen und ich glaube auch einfach Geduld. Dass es manchmal nicht von Tag 1 die perfekte Lösung gibt.
Jetzt sagst du, es braucht Zeit. Zeit und Geduld, das geht natürlich Hand in Hand. Und so ungern ich in Klischees spreche, Zeit ist Geld. Inwiefern hängt das zusammen und inwiefern muss man sich die Zeit überhaupt einmal erst leisten können?
Das ist eine ziemlich wichtige Frage, die wir uns auch ganz, ganz oft gestellt haben, gerade so im Entstehungsprozess. Wie können wir es uns leisten, dass wir diese Strukturen so schaffen, wie wir sie haben möchten? Gerade am Anfang war es oft so, dass wenn dann Dinge schnell passieren müssen, im Journalismus ist es halt einfach nicht immer unbedingt entspannt. Manchmal müssen Dinge schnell gehen und es gibt harte Deadlines, dass dann oft Dinge einfach übernommen wurden von den Personen, die es halt unter den Herausforderungen, die angefragt waren, geschafft haben. Damit waren wir sehr unzufrieden und ich glaube, es ist einfach jeder Tag aufs Neue versuchen wir herauszufinden, wie können wir dafür sorgen, dass das so wenig wie möglich passiert. Und gerade jetzt, wo wir wo Menschen Festanstellungen haben und man sich wirklich so eine wöchentliche Struktur aufbauen kann und weiß, was brauchen die unterschiedlichen Personen, kann man viel besser planen. Also ich glaube, diese Zeit, die haben wir einfach am Anfang mehr oder weniger, auch weil wir ehrenamtlich gearbeitet haben, lange Zeit, insofern uns genommen und gegönnt. Aber das kann natürlich nicht jede Person. Also es waren oft Personen, die dann halt einfach neben ihrem tatsächlichen Job sich diese Zeit genommen haben.
Auf eurer Website findet sich ein Transparenzbericht, in dem listet ihr eure Ausgaben und eure Einnahmen für das Jahr 2023. Der ist wie eure journalistischen Inhalte auch in einfacher bzw. in leichter Sprache verfasst, was ich persönlich beim Recherchieren sehr zu schätzen gewusst habe. Und wir haben vorab auch schon darüber gesprochen, dass leichte Informationsaufnahme ja etwas ist, wovon wir alle profitieren, worüber wir uns alle freuen. Dieser Bericht, der zeigt, dass ihr euch primär über eure Mitglieder bzw. über die Abos finanziert. Eine Finanzierung über Abos ist etwas, wonach sehr viele Medien streben. Und gleichzeitig gibt das oft Schwierigkeiten. Wieso funktioniert bei euch etwas, was andernorts manchmal nicht so gut klappt? Was kann man bezüglich Mitgliederfinanzierung von euch lernen?
Ich glaube, was es uns leichter macht als vielleicht anderen Medien, ist, dass wir schon etwas journalistisch anbieten, was es in dieser Form nicht gibt. Viele AbonnentInnen, die uns schreiben oder Personen, die unsere Newsletter abonnieren, sehen sich in den Recherchen, die wir veröffentlichen, sehen entweder sich selbst und ihre eigenen Lebensrealitäten wieder, die sie woanders einfach nicht finden, oder eben die Lebensrealitäten ihrer Familienangehörigen oder auch aus ihrem Arbeitskontext. Also unsere Community besteht aus Menschen mit Behinderungen, aber auch Personen, die im Sozialbereich arbeiten, JournalistInnen und Personen, die grundsätzlich einfach über Lebensrealitäten Dinge erfahren möchten, die sonst wenig Gehör finden. Und ich glaube auch aufgrund, weil bei uns halt JournalistInnen mit und ohne Behinderungen schreiben, die teilweise, nicht ausschließlich, aber teilweise auch sehr persönliche Geschichten erzählen, dass das schon auch zu einer starken Community-Bindung führt. Also wir bemühen uns auch, sehr nahbar und transparent zu sein. Und wie du vorhin auch schon angesprochen hast, so das Thema einfache und leichte Sprache im Journalismus, ich glaube, wenigen Leuten ist bewusst, wie viele das brauchen, wie viele Menschen davon profitieren, wenn Informationen leicht zugänglich sind und leicht verständlich sind. Also das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, das sind aber auch Menschen, die geringe Sprachkenntnisse haben, also die noch nicht so gut Deutsch sprechen, die Sprache erst lernen. Das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sich zum Beispiel nicht über einen längeren Zeitraum konzentrieren können. Es können auch neurodivergente Menschen sein. Also es sind wirklich viele, viele Personen, die das brauchen. Und ich glaube, so wie du es gesagt hast, auch Menschen, die vielleicht kompliziertere Texte schon verstehen können, es tut auch einfach gut, wenn man sich nicht immer so sehr bemühen muss, um Informationen zu bekommen.
Warum findet hier so oft eine Wertung statt?
Bei Sprache?
So oft geht einfache Sprache mit diesem Vorurteil, kann nicht komplizierte Sprache ungebildet einher. Das ist so oft so ein Beigeschmack. Dabei ist das so in dieser Form überhaupt nicht richtig.
Ja, also ich höre das auch ganz oft. So einfache Sprache und leichte Sprache tragen dazu bei, dass die Gesellschaft unter Anführungszeichen verblödet und Menschen brauchen das nicht, sondern sie bemühen sich nur nicht ausreichend. Man sieht es ja, also ich kann mich erinnern, in meinem Studium, ich habe Sozialwissenschaften studiert, und auch so während des Studiums, da gab es eine ganz große Abneigung gegenüber Texten, wo Dinge einfach erklärt wurden, während Texte, die wahnsinnig kompliziert waren, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe überhaupt nichts, wahnsinnig gelobt wurden. Und ich glaube, irgendwie so innerhalb unseres Bildungssystems ist das einfach total stark verankert, dass so komplizierte Ausdrücke zeigen, dass man intelligent ist und man möchte halt sich möglichst gut präsentieren. Und ich glaube, auch so im Journalismus spielt das schon mit, dass man sich selbst als Journalistin als möglichst fachkundig und intelligent darstellen möchte. Und das schafft man, indem man Wörter verwendet, die nicht alle verstehen können. Genau. Also ich bemerke diese Bewertung oder diese Wertung, von der du erzählst, auch sehr oft, wenn es dann um Angebote geht, eben zum Beispiel Nachrichten in einfacher Sprache.
Das ist ein sehr spannender Aspekt, auf den ich gleich noch einmal intensiver eingehen möchte. Davor noch ein anderes Thema rund um Sprache. Ihr habt selber einen sehr hilfreichen Leitfaden zusammengestellt, der heißt Über Behinderung sprechen, und er liefert Tipps aus eurer Redaktion. Kannst du ein paar Einblicke geben, wie spricht und schreibt man denn möglichst sensibel und auf Augenhöhe über Behinderung?
Ich glaube, so das Wichtigste vorab ist, dass das Wort Behinderung, Behinderungen kein schlechtes Wort ist. Es gibt zwar innerhalb der Gruppe von Menschen mit Behinderungen Personen, die diesen Begriff für sich nicht gern verwenden oder grundsätzlich, weil er ja in unserer Gesellschaft schon oft als was Negatives verwendet wird, unter Jugendlichen als Schimpfwort. Und ich merke, also zum Beispiel die Abonnentinnen von unserem Newsletter, die schreiben uns auch ganz oft, dass sie herausfinden möchten, wie man denn sensibel über Behinderung sprechen kann. Also es scheint da auch echt eine große Angst davor zu geben, irgendwie was Falsches zu sagen. Und ich glaube, so diese Angst, so sehr sie auch zeigt, dass man sich bemüht, glaube ich, lieber, man sagt mal unabsichtlich und ohne böse Absicht was Falsches, als dass man sich irgendwie so ganz von dem Thema fernhält. Genau, eben das Wort Behinderung kann man verwenden. Und ansonsten, was viele Menschen immer wieder vorschlagen, ist, dass man einfach nachfragt, so wie ist dieser Begriff in Ordnung? Genau.
Ist das Nachfragen vielleicht auch etwas Unbeliebtes an manchen Stellen, weil es damit immer wieder die Behinderung in den Fokus rückt?
Ich glaube, da kann es ganz unterschiedliche Ansichten geben. Also ich zum Beispiel fände es schon ein bisschen komisch, wenn man mich so in einem ersten Gespräch fragt, hey, wie möchtest du denn, dass ich dich nenne? Dann wäre meine Antwort, naja, Sandra. Genau, ich glaube, es geht eher darum, wenn man über andere Menschen spricht oder schreibt, dass man sich dann bei Personen informiert, die betroffen sind. Kann man das so sagen? Kann ich das so schreiben? Es gibt Ausdrücke wie zum Beispiel, eine Person ist an den Rollstuhl gefesselt. Das wird auch sehr oft als Beispiel verwendet. Ich dachte mir früher immer, das schreibt doch niemand. Hab dann aber mit Erschrecken gemerkt, das schreiben tatsächlich doch recht viele. Genau, oder
ähnlich wie das leidet unter einer Behinderung.
Genau, also wenn man Texte liest, wo es um Menschen mit Behinderungen geht, dann werden solche Sätze sehr schnell geschrieben, so ja, die Person leidet an der Behinderung XY. Es wird aber sehr selten nachgefragt, ob das denn wirklich so stimmt. Also so die Frage, leidest du denn tatsächlich unter der Behinderung, glaube ich, hat kaum mal jemand gestellt, der diese Formulierung verwendet hat.
Das heißt, du schlägst auf jeden Fall eine offene, transparente Kommunikation vor und ein weniger Angst vorm Falschmachen im Sinne des Sichtbarseins.
Genau. Und vielleicht, ich glaube, was sicherlich auch hilft, es gibt so, wenn es ums Thema Inklusion und Menschen mit Behinderungen geht, oft so zwei Arten, wie Geschichten erzählt werden, die sehr häufig vorkommen. So einerseits sind das Geschichten, wo es ausschließlich um so das Leid von Menschen mit Behinderungen geht. Das sind dann so Sätze wie, die Person leidet an der Erkrankung, die Person ist an den Rollstuhl gefesselt, die Person kann das nicht. Ein schrecklicher, tragischer Schicksalsschlag. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist dann oft so, geht so ein bisschen in die andere Richtung, Richtung Heldinnengeschichten. So, sie schafft das, obwohl sie eine Behinderung hat. Und trotz der Behinderung lebt sie ein normales Leben. Und Menschen mit Behinderungen sind so ein ganz normaler Teil der Gesellschaft. Wenn wir Dinge im Alltag machen, ist das nicht mehr besonders, als wenn es andere tun. Und ich glaube, so ein bisschen weniger stark, also weniger emotional, ein bisschen weniger Tränendrüse.
Ein bisschen mehr das Spektrum ausnützen und nicht nur die zwei Pole davon repräsentieren.
Richtig, genau.
Okay. Ja, ihr habt ja auch einen Newsletter, den erwähne ich gleich an der Stelle. Da kann man nämlich auch sich Tipps holen, wie man denn sensibel über Behinderung schreiben und sprechen kann. Und den verlinke ich dann sehr gerne in den Episode Notes. Wir gehen jetzt weiter noch einmal zu unserer einfachen und leichten Sprache, die wir schon angeschnitten haben. Ihr differenziert hier nämlich ganz bewusst. Was ist denn der Unterschied zwischen einfacher und leichter Sprache?
Also was beides gemeinsam hat, ist, dass es eine vereinfachte Form der sogenannten Alltagssprache, allgemeinen Sprache ist. Die einfache Sprache soll wirklich quasi die Alltagssprache an jedem Ort, an dem wir kommunizieren, vereinfachen und für möglichst viele Menschen zugänglich sein. Da sind die Sätze kürzer, man verwendet weniger Fremdwörter, man versucht, wenige Beistriche zu verwenden. Und bei der leichten Sprache geht es nochmal konkreter darum, Informationen zugänglich zu machen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das heißt, da ist die Sprache noch einfacher gestaltet. Im Idealfall verwendet man gar keine Beistriche. Es gibt nochmal strengere Regeln, auch in Bezug auf Layout. Das heißt, eine größere Schriftgröße, mehr Absätze, kürzere Absätze. Also da geht's wirklich, einen Text in leichter Sprache erkennt man auch auf den ersten Blick, weil er anders aussieht.
Das klingt so, als wäre das Verfassen von Texten in leichter Sprache eigentlich ziemlich schwierig. Ist das so?
Es gibt eigene Ausbildungen dafür, die habe ich gemacht, die haben auch andere Kolleginnen bei uns gemacht. Und die Texte, die in leichter Sprache geschrieben werden bei uns, werden auch nur von Personen geschrieben, die eine Ausbildung gemacht haben, einfach weil das ein großes Regelwerk ist. Ich meine, es gibt unterschiedliche Institutionen, bei denen man lernen kann, die auch alle ein bisschen unterschiedliche Regeln haben. Das heißt, wir sind jetzt zum Beispiel 3 Personen, die Ausbildungen alle an 3 unterschiedlichen Orten gemacht haben. Das heißt, wir haben es alle 3 ein kleines bisschen anders gelernt. Aber im Großen und Ganzen gibt's in den wichtigsten Punkten ist man sich da einig. Und genau, einfache Sprache haben wir auch gelernt. Kann man vielleicht noch eher schaffen. Was interessant ist, noch bevor ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich schon bei andererseits mitgearbeitet und hatte immer das Gefühl, dass ich eigentlich schon sehr einfach schreibe. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und mir gedacht, oh, da ist noch so viel mehr, was man beachten kann. Und auch wenn ich mit Kolleginnen spreche oder Freundinnen, Bekannten und wir uns mal konkret ansehen, was das alles beinhaltet, sagen viele, okay, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man einen Text liest in einfacher oder leichter Sprache, wirkt es vielleicht so, als wäre es ganz einfach, den so niederzuschreiben, aber da steckt ganz schön viel Arbeit dahinter. Genau, auch so die wichtigsten und komplizierte Informationen so zu schreiben, dass man sie verstehen kann und dass sie trotzdem noch richtig sind und man sie nicht irgendwie verfälscht durch das Vereinfachen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass alle JournalistInnen, die schon einmal gesagt bekommen haben, das klingt zu kompliziert, mach's einfacher, wissen, wie sich's anfühlt, wenn man plötzlich einen komplexen Sachverhalt einfach formulieren muss und selber sehr lange nachdenkt. Also einfache Formulierungen finden ist oft eine Kunst. Warum ist dir das persönlich so wichtig?
Also das erste Mal drüber nachgedacht habe ich eben, weil ich bei andererseits mitgearbeitet habe und gemerkt habe, dass ich zwar viel nach Gefühl mache, aber ich als Person, die jetzt nicht angewiesen ist auf leichte Sprache, natürlich nicht immer wissen kann, es weniger gut beurteilen kann, was denn jetzt eigentlich wichtig ist. Ist das schon einfach genug oder nicht? Dann komme ich aus einer Familie mit Migrationsgeschichte. Das heißt, meine Mama hat nicht Deutsch als Muttersprache. Und bei uns zu Hause war es zum Beispiel auch so, dass wir jetzt gemeinsam Nachrichten geschaut haben und sie das oft nicht verstanden hat. Also sie ist oft dabei gewesen. Mein Papa kommt aus Österreich und ist Akademiker, der hat alles verstanden. Ich habe versucht, alles zu verstehen, so gut es ging. Und sie ist auch da gewesen und dann waren die Nachrichten aus und sie fragt, kannst du mir nochmal erzählen, was die erzählt haben? Und ich am früher, als ich noch jünger war, habe ich mich oft darüber geärgert, weil ich mir dachte, du sitzt doch da, warum hörst du denn nicht einfach zu? Und dann bin ich älter geworden und habe verstanden, sie hört eh zu, aber es ist einfach zu kompliziert. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, dass das, was ganz viele irgendwie so selbstverständlich konsumieren und gar nicht weiter drüber nachdenken, wie schwierig das eigentlich für ganz viele Menschen ist, das ist nicht zugänglich für einen ganz großen Teil in der Gesellschaft.
Danke, dass du diese Erfahrung geteilt hast. Das ist sicher für einige HörerInnen nachvollziehbar aufgrund eigener Erfahrungen und natürlich ein sehr spannender Aspekt, der dich in diese Richtung gebracht hat. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass als du die Ausbildung gemacht hast, ist dir aufgefallen, da kann man noch so viel mehr berücksichtigen. Was waren denn da so ein paar Dinge, auf die du dann ganz neu gekommen bist, dass man das auch einfacher machen könnte?
Eine Sache, die mir total auffällt, seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, ist, wie oft Leute so passive Satzkonstruktionen verwenden. Also zum Beispiel, also was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass man sagt, das Brot wurde gebacken und nicht sie hat das Brot gebacken. Und das macht einen total großen Unterschied in der Verständlichkeit, weil wenn wir so einen passiven Satz haben, weiß man eigentlich nicht, wer das Brot gebacken hat. Und in ganz vielen Texten gibt es solche passive Konstruktionen, wo, wenn ich zum Beispiel einen Text dann vereinfachen soll, ich dann oft da sitze und mir denke, aber wer hat das denn gemacht? Man findet das eigentlich nicht heraus. Das heißt, das war ein großer Lernmoment, wo ich mir dachte und wo ich auch gemerkt habe, dass so einfache Sprache und leichte Sprache auch dafür sorgen, dass man Dinge viel klarer ausdrücken muss und viel klarer benennen muss. Also man kann sich auch nicht so gut verstecken. Vielleicht weiß man es ja einfach nicht und deswegen sagt man, es wurde gemacht, weil noch nicht so klar ist, wer denn eigentlich so die Personen sind, die da beteiligt sind. Also das war zum Beispiel ein Aspekt, der mir davor nicht so bewusst war.
Inwiefern hat sich das Thema einfache Sprache verändert, nachdem politisch in letzter Zeit die Bedeutung von Deutschkenntnissen vermehrt in den Fokus gerückt worden ist?
Ich glaube, vielleicht ist auch das ein Mitgrund, warum es so eine Abneigung gibt gegen einfache Sprache und leichte Sprache, dass da auch einfach rassistische Motive mitspielen. Ja, ich weiß nicht, ob sich das wirklich so stark verändert hat oder man einfach mehr darüber spricht, weil so man mehr über einfache und leichte Sprache und Barrierefreiheit allgemein spricht. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor, weil ich da total in dieser Blase drinnen bin. Ja, aber so dieses, gerade wenn es um Deutschkenntnisse geht von Personen mit Migrationsgeschichte, da ist ja der Vorwurf, die können das nicht, weil sie nicht wollen, ja ganz besonders groß. Und das wird dann, ja, das findet man eben, wie vorhin schon erwähnt, auch in der Debatte rund um einfache Sprache wieder.
Kürzlich wurde bekannt, dass im vergangenen Schuljahr 45% der ErstklässlerInnen in Wien nicht die nötigen Deutschkenntnisse hatten, um in eine reguläre Klasse zu gehen. Ist einfache Sprache im Journalismus möglicherweise gerade deshalb auch unverzichtbar? Beziehungsweise ist einfache Sprache, leichte Sprache im Journalismus ein Schritt, um deutlich jüngere Zielgruppen früher und besser in den Journalismus hineinzuholen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe eine Tochter, die in die Volksschule geht tatsächlich und bekomme immer wieder Nachrichtenbriefe an Eltern, sehe ihre Hausübungen, ihre Schulbücher und bin wirklich oft ein bisschen entsetzt darüber, wie schwierig die Sprache in Schulbüchern ist. Ich bin schon öfters mit ihr zusammengesessen und habe nicht verstanden, was die Aufgabenstellung ist. Obwohl ich mich wirklich viel mit Sprache beschäftige und es war mir nicht klar, was sie eigentlich tun soll. Und dann wundert es mich nicht, dass ganz viele Kinder dem nicht folgen können, gerade auch wenn sie zu Hause keine Eltern haben, die ihnen das erklären können, weil sie es ja auch nicht verstehen können. Und also ich glaube, so einfache und leichte Sprache wäre natürlich in der Schule und in der Bildung extrem wichtig. Und ich habe schon das Gefühl, dass Kinder viel mehr lernen möchten, wenn es auch einfacher ist. Also ich glaube, was viele vielleicht auch nicht wirklich erkennen, ist, wie frustrierend es ist, wenn man versucht, etwas zu verstehen, aber man schafft es nicht. Also so diese, es ist ja auch mit wahnsinnig viel Scham behaftet, eben weil Menschen gesagt wird, du kannst es nicht, weil du zu faul bist, weil du dich nicht ausreichend bemühst. Und das macht einfach kein schönes Gefühl. Und diese Scham, glaube ich, sorgt auch dafür, dass Leute sich ein bisschen entfernen. Also Menschen dann eben keine Nachrichten mehr anschauen, Leute keine Bücher lesen, junge Menschen, Kinder und Jugendliche nicht gerne in die Schule gehen, weil es immer wieder dieses Frustrationsgefühl auslöst und dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Und das wäre meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht notwendig, Menschen dieses Gefühl zu geben, wenn man bereit dafür ist, die Sprache zu vereinfachen, weil diese Menschen dann Dinge einfach, also Zugang zu Informationen und zu Wissen hätten. Also das Argument, die Gesellschaft verblödet, ignoriert total alle die Leute, die ja jetzt schon keinen Zugang haben.
Ein sehr starkes Statement. Von Bildung wieder in Richtung Journalismus, Thema Zugänglichkeit. Kulturjournalismus setzt in gängiger Berichterstattung ja sehr oft auf ein hohes Sprachniveau, auf Expertise bei den Lesenden. Man denke beispielsweise an Theater- oder Filmkritiken. Inwiefern siehst du hier Aufholbedarf und inwieweit darf die Kulturberichterstattung eine Nische mit anspruchsvollen Ausdrücken bleiben?
Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das hat so mehrere Facetten, weil ja einerseits so die Kulturbranche an sich nicht besonders zugänglich ist. Also natürlich wäre es wünschenswert, dass die Kulturberichterstattung einfache Sprache verwendet und barrierefrei ist. Wenn dann die Kultur, über die berichtet wird, aber überhaupt nicht barrierefrei ist, dann stellt sich die Frage, wie viel man so verändern kann. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht eine zugänglichere Kulturberichterstattung, auch weil ich mir vorstellen kann, dass viele gar nicht darüber nachdenken, ins Theater zu gehen oder ins Museum, weil man einfach das Gefühl hat, da gehöre ich eh nicht hin, da passe ich nicht hin. Und es gibt ja schon auch Kultureinrichtungen, die sich bemühen um Barrierefreiheit. Das könnten natürlich noch wesentlich mehr sein. Aber auch die sich schon bemühen, erreichen vielleicht dann die Leute gar nicht so sehr, wenn es keine Kulturberichterstattung gibt, die eben zum Beispiel auch ein Auge darauf wirft, wie zugänglich ist denn die neue Ausstellung? Wie sehr legt eine Kultureinrichtung eigentlich Wert auf Barrierefreiheit? Also ich glaube, einerseits so thematisch wäre es super, in der Kulturberichterstattung einfach das auch immer mitzudenken. Wie sehr können Menschen mit Behinderungen teilhaben? Wie zugänglich ist Kultur ganz allgemein? Und dann sollte Berichterstattung, egal um welches Thema es geht, einfach immer barrierefrei sein.
Bildreiche und poetische Formulierungen machen für Kunstfans aber ja vielleicht sogar einen Teil der Leseerfahrung aus. Riskiert man denn oder riskiert der Kulturjournalismus eventuell durch das Umschwingen auf leichtere Sprache einen Teil der Zielgruppe zu verlieren?
Also ich glaube, es ist jetzt nicht das Ziel, dass Kulturberichterstattung nur noch ausschließlich überall in leichter Sprache formuliert wird. Ich glaube, es ist auch gar kein realistisches Ziel. Also es kann schon auch die nischige Berichterstattung geben, die total poetisch ist und eben eine ganz bestimmte Zielgruppe erreicht. Ich glaube, die Frage ist nur, wenn die Berichterstattung immer und ausschließlich so aussieht, dann haben halt ganz viele Menschen keinen Zugang. Also die Frage ist nicht, so sehr kann man alles, was jetzt schon existiert, ersetzen, sondern was kann man auch noch Neues schaffen, um noch mehr Menschen zu erreichen und um noch mehr Menschen Zugang zu geben. Also
ein Mehr und nicht ein Weniger.
Genau.
Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, die Kunstbranche ist nicht unbedingt die zugänglichste. Sprechen wir ein bisschen darüber. Wir haben in unserer allerersten Bühneneingang-Folge, die ich gerne verlinken werde, über Zugänglichkeit von Theatern gesprochen. Da war der Künstler Samuel Koch bei uns im Studio und hat über seine Erfahrungen berichtet. Und seine Erzählungen haben deutlich gemacht, wie kompliziert bzw. wie wenig vorhanden Barrierefreiheit in künstlerischen Einrichtungen ist. Und hier spreche ich jetzt nicht einmal vom Publikum, hier geht es primär sogar um die Arbeit von Kunstschaffenden, also quasi hinter den Kulissen. Was würdest du sagen, ist der Arbeitsmarkttrend, den wir vorher beleuchtet haben, also Beyond Diversity, etwas, das sich in Kultureinrichtungen, Filmbranche beispielsweise oder Theater leben ließe?
Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass in der Kulturbranche ja prekäre Arbeitsbedingungen Thema sind. Also als Person, die jetzt nicht in der Kulturbranche arbeitet, kann ich natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber so von dem, was ich mitbekomme von Bekannten und FreundInnen, die in der Kunst- und Kulturbranche arbeiten, sind die Anforderungen schon sehr hoch, die Arbeitsbedingungen oft prekär. Also so, ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Bereich, wenn man dann auch noch unter Anführungszeichen zusätzliche Anforderungen mitbringt, wie ich brauche einen Arbeitsplatz, der so und so aussieht, ich kann nur zu diesen Zeiten arbeiten, dass man es dann nicht leichter hat, in der Kulturbranche voranzukommen. Und ja, es wäre aber auf jeden Fall wichtig, weil je mehr Menschen mit Behinderungen oder unterschiedlichen Lebenserfahrungen an einem Ort arbeiten, desto mehr wird auch daran gedacht, sie im Publikum mitzudenken. Und aktuell ist es oft so, dass es vielleicht vereinzelte Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen gibt, die irgendwie so an Randzeiten stattfinden oder einmal im Monat, einmal in der Woche. Aber so, dass das Grundprogramm möglichst barrierefrei ist, von dem sind wir noch sehr weit entfernt.
Eine dieser Veranstaltungen hat eure Redakteurin Lisa Steiner besucht und sie hat dazu einen Artikel veröffentlicht. Sie hat die erste entspannte Vorstellung vom Musical Phantom der Oper in Österreich besucht, also eine Vorstellung, die auf neurodivergente Menschen Rücksicht nimmt, Menschen, die Reize anders verarbeiten. Und da gab es mehr Pausen, da gab es gedimmtes Licht, Ruheräume, vorab eine Vorstellung der Hauptpersonen, gefährliche Szenen wurden besprochen und umgesetzt wurde das Ganze vom Raimundtheater in Wien und von der Autistenhilfe. Ich möchte eine Stelle zitieren, die mich besonders bewegt hat. Lisa Steiner schreibt: Es war berührend zu sehen, wie sich Menschen freuen, die noch nie im Theater waren. Gleichzeitig war es beschämend zu erfahren, wie viele sonst nicht ins Theater gehen, weil es zu kompliziert ist und es viele Barrieren gibt. Zitat Ende. Sandra, du hast jetzt schon erwähnt, man müsste mehr Personen hinter die Kulisse bringen, die auch mitdenken, dass es Menschen mit Bedürfnissen gibt, die aktuell nicht mitgedacht werden. Wo müsste man noch ansetzen?
Also eben bei Personen mit hineinzuholen, wie du schon gesagt hast, die Expertise in dem Bereich haben, diese Personen aber auch zu bezahlen. Es passiert ganz oft, dass Beratung im Bereich Barrierefreiheit kostenlos erwartet wird. So ein bisschen als, kannst du mir mal hier schnell einen Tipp geben? Ich glaube, da ein wichtiger erster Schritt ist, anzuerkennen, dass das eine Leistung und Arbeit ist, die Menschen nicht in ihrer Freizeit machen sollten, sondern die bezahlt gehört. Und ich glaube, wenn man eben mit Menschen in direkten Austausch geht, die ihre eigenen Erfahrungen mitbringen, aber eben auch Dinge gelernt haben, wie zum Beispiel einfach eine leichte Sprache oder eben eine gute Expertise im Bereich Barrierefreiheit haben. Man muss ja nicht alles immer selbst neu erfinden und es gibt ja viele Menschen, die sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie eine Veranstaltung, ein Theaterstück, ein Konzert barrierefrei sein könnte. Diese Expertinnen gibt es und an die kann man sich wenden und ihnen zusammenarbeiten.
Es gibt Expertinnen, es gibt Konzepte, auch im Ausland. Werfen wir an der Stelle also gleich einen kurzen, wohlgemerkt subjektiven Blick ins Ausland. Ich habe nämlich selbst kürzlich im Rahmen eines Aufenthalts in London Einblicke bekommen und ich habe sehr schnell den Eindruck gehabt, dass Inklusion und Barrierefreiheit in Kultureinrichtungen dort bereits viel weiter vorangetrieben wurde als in Österreich. Um zwei Beispiele zu nennen, im Globe Theatre war eine Person im Rollstuhl auf der Bühne und hat mitgespielt. Die Tatsache, dass die Person im Rollstuhl war, hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung gehabt und wurde auch nicht thematisiert. Und im Tate Modern gibt es dauerhaft zwei Quiet Rooms, und zwar für neurodivergente Menschen, aber auch für Familien, um dem Lärm und dem Trubel der Ausstellung zu entkommen. Wie bewertest du denn diese Konzepte und Entwicklungen im Vergleich zu österreichischen Kultureinrichtungen? Was können wir uns abschauen aus dem Ausland?
Vielleicht so ein bisschen von der Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich hat das schon gedauert, auch bis im Ausland diese Konzepte vorangetragen, also umgesetzt wurden. In Österreich sind wir oft in vielen Dingen ein bisschen langsamer. Es gibt ja, also viele Kultureinrichtungen sind vielleicht hier bei uns in alten Gebäuden. Dann kommt wieder das leidige Thema Denkmalschutz. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, in Österreich hat man Sorge davor, dass Barrierefreiheit irgendwie eine Gefahr für Tradition und Ästhetik sind. Und das ist etwas, das ich gefühlt in anderen Ländern weniger stark spüre, so dass man Barrierefreiheit auch interessant und ansprechend umsetzen kann, dass es nicht irgendwie Kunst und Kultur zerstört, sondern einen Mehrwert bieten kann, dass man das auch wirklich spielerisch und künstlerisch in die eigenen Konzepte mit einbauen kann. Also ein bisschen weniger Angst davor und mehr Bereitschaft.
Bisschen weniger Denkmalschutz.
Bisschen weniger Denkmalschutz, ja.
Wir haben vorhin jetzt schon über einfache und leichtere Sprache im Journalismus gesprochen. Verlagern wir dieses Thema in die Kultur. Wenn ich persönlich an einfache Sprache in der Kultur denke, dann ist meine erste Assoziation eine im Klassenverband besuchte Theatervorstellung von Nestroys Der böse Geist Lumpazi Vagabundus. Ich erinnere mich nämlich noch, dass das alles andere als leicht war und dass wir damals alle gesagt haben, ich habe nichts verstanden. Was ja natürlich wahnsinnig schade ist, weil diese Erfahrung eine wahnsinnig wertvolle ist, die oder sein könnte, die Türen öffnet. Thema Zugänglichkeit der Kultur. Ich erinnere mich, dass ich mir damals leichtere Sprache gewünscht habe und frage mich heute, ob diese Erfahrung damals vielleicht etwas war, das mich Hochkultur als etwas Unzugängliches erleben hat lassen. Solche Barrieren müssen ja im Alter dann auch erst einmal abgebaut werden. Welche Bedeutung hat denn in deinen Augen einfache Sprache in Kunst und Kultur?
Ich glaube, die Erfahrung, von der du erzählt hast, dass man sich ein Theaterstück mit der Schule angesehen hat oder auch ein Buch gemeinsam gelesen hat und sich dachte, worum geht's hier eigentlich, haben sehr viele gemacht. Und auch bei mir war es zum Beispiel so, dass ich aufgrund der Bücher, die wir in der Schule gelesen haben, einfach überhaupt keine Lust darauf hatte, Bücher zu lesen. Und das habe ich mir erst zurückgeholt zu einem Erwachsenenalter, wo ich dann irgendwie auch gezielt nach Büchern suchen konnte, die nicht so, also wo ein Satz nicht irgendwie über 3 Seiten lang ging und mir einfach mehr Spaß gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, manche haben dann Angst, dass quasi so diese Sprachkunst verschwindet. Und es ist ja auch für viele Menschen schön. Auch da ist wieder ein mehr und nicht ein weniger. So diese Abwertung von dem Einfachen. Also auch so in der Unterscheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur schwingt ja auch mit, so dass das, was kompliziert ist und weniger zugänglich, irgendwie auch wertvoller ist und das, was wozu viele Menschen Zugang haben, ist dann irgendwie weniger besonders und weniger anspruchsvoll. Und so diese Bewertung, diese unterschiedliche Bewertung, von der würde ich mir wünschen, dass man sich verabschiedet, dass so Zugänglichkeit für möglichst viele Menschen tatsächlich ein Qualitätskriterium ist. Also es ist doch eigentlich was Gutes, wenn möglichst viele Menschen mein Buch verstehen oder wenn möglichst viele Menschen mein Theaterstück gerne ansehen möchten, weil sie sich da wiederfinden und weil sie es eben auch einfach den Inhalt nachvollziehen können. Also dass das nichts Schlechtes ist, sondern als etwas Gutes angesehen wird.
Das erinnert mich jetzt auch an eine persönliche Debatte, die ich in der 8. Klasse geführt habe. Da war der Arbeitsauftrag im Deutschunterricht ein bedeutendes Buch von einer österreichischen Schriftstellerin oder einem österreichischen Schriftsteller zu präsentieren und ich wollte unbedingt Nöstlingers Wir pfeifen auf den Gurkenkönig präsentieren. Und da war dann tatsächlich die Überlegung, das ist ja ein Kinderbuch, das ist nicht sehr lang und das ist nicht sehr kompliziert. Ist das ein geeignetes Buch für die Präsentation? Und meine Deutschprofessorin, ich rechne ihr das heute noch hoch an, hat damals gesagt, ja, das darfst du präsentieren, weil es ist ein wichtiges Werk. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen in Sachen, werten wir, ob die Sprache einfach ist. Weil natürlich haben die anderen Personen Bücher präsentiert, da haben sie sich teilweise gequält und damals gab es noch kein ChatGPT, mit dem man etwas in einfacher Sprache übersetzen konnte. Ist der ChatGPT vielleicht auch heute eine Hilfe? Wie betrachtest du die Entwicklung von KI in dem Kontext?
Ja, ich meine, ich glaube insofern, dass so viele Menschen ChatGPT verwenden, um sich eine einfache Erklärung für irgendwelche Bücher zu holen, zeigt einfach, wie sehr es das auch braucht, dass man in der Schule und ganz allgemein nicht nur wahnsinnig komplizierte Dinge lernen muss. Und ich finde das Beispiel mit dem Kinderbuch total schön. Ich kann mich erinnern, ich habe es geliebt, mit meiner Tochter, als sie noch ganz klein war, so Kleinkinderbücher zu lesen. Ganz viele schöne Bilder, große Schrift, einfach verständliche Geschichte. Es war ein Riesenspaß. Und auch das ist wertvoll. Also ich finde, man sollte das feiern, dass es möglichst viele unterschiedliche Zugänge zu Sprache und zu Kunst und Kultur geben kann. Und dass man damit eben ganz viele Menschen abholt.
In der bildenden Kunst bedienen sich KuratorInnen Texte, oft hochkomplizierter Sprache. Sind diese ein Teil der Kunst? Werten sie die Kunst auf oder machen sie die Kunst eher unzugänglich?
Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass es nicht aufwertet. Ich habe ja schon auch für Ausstellungen künstlerische Texte in einfache und leichte Sprache übersetzt. Das war ganz besonders spannend, weil ich da wirklich oft da gesessen bin und mir dachte, was möchte dieser Text mir aussagen? Und dieser Prozess des mit KünstlerInnen Sprechens und gemeinsam dann irgendwie auch umzuformulieren, was möchte man denn eigentlich aussagen? Das war auch total spannend. Und ich habe auch das Gefühl, dass das bei manchen KünstlerInnen irgendwie auch so ein bisschen nochmal einen Prozess ausgelöst hat, dass sie nochmal anders darüber nachgedacht haben, was sie eigentlich sagen möchten, weil man einfach viel konkreter werden muss. Und ich glaube, man würde auch so dieses Gefühl auflösen, dass so die Kunstszene so eine eigene Blase ist, mit wo nur ganz wenige Menschen Zugang dazu haben. Also es ist ja schon irgendwie so ein eigener Sprachgebrauch, den man gefühlt irgendwie halt lernt, wenn man an einer Kunstuni studiert oder halt sehr viel mit KünstlerInnen Zeit verbringt und wo Leute, die da eben nicht Teil dieser Gruppe sind, sich denken, worum geht's hier eigentlich? Also es ist schon so ein bisschen auch ein Ausdruck zu einer Gruppenzugehörigkeit und macht das Ganze so ein bisschen exklusiv oder lässt es halt exklusiv wirken. Und das würde man aufbrechen. Die Frage ist halt schon auch, möchte man das? Idealerweise, also ich fände das natürlich schön, aber vielleicht möchten das nicht alle.
Das heißt, eigentlich geht es beim Thema Inklusion auch um diesen ganz bewussten Blick nach innen. Wollen wir die Barrieren abbauen? Meinst du das? Oder machen wir eigentlich zum Beispiel durch die Sprache etwas, um sie zu halten?
Genau. Also diesen Eindruck habe ich einfach. Und wenn man eben zum Beispiel sich auch ansieht, welche Menschen gehen dann in eine Kunstausstellung, dann sind das ja Menschen, die oft viele Dinge gemeinsam haben, nämlich vor allem auch so den sozioökonomischen Hintergrund, also so aus welcher Familie sie kommen und welchen Bildungsabschluss die Eltern und man selber hat. Also da gibt es oft große Ähnlichkeiten bei den Leuten, die bestimmte Orte besuchen. Ich glaube, wenn man sich eben bewusst dazu entscheidet, Dinge zu vereinfachen, die Sprache zu vereinfachen, Barrieren abzubauen, dann ist das ja schon auch eine bewusste Entscheidung, seine Kunst für mehr Menschen zugänglich zu machen. Und damit würde man vielleicht so dieses Gefühl verlieren, dass es etwas Exklusives und Besonderes ist. Vielleicht haben davor manche Angst, so gerade in der Kunst. Ich kann mich zum Beispiel an ein Gespräch erinnern mit einer Freundin, die die Grafikdesign macht und wunderschöne Designs macht, die so ihren eigenen Stil haben, aber halt absolut nicht barrierefrei sind. Und dann so die Sorge, das ist ja mein Ding. Und wenn wir alle barrierefreie Kunst machen, sieht ja am Ende alles gleich aus. Und das ist so das, was ich vorher meinte mit dem spielerischen Zugang und dem kreativen Zugang zur Barrierefreiheit, dass das etwas ist, mit dem sich, glaube ich, einfach noch wahnsinnig wenige Leute beschäftigen. Also viele, die ich kenne, die an Kunstschulen waren, haben überhaupt nichts zum Thema Barrierefreiheit gelernt. Und dadurch finde ich es auch nicht überraschend, dass sich viele denken, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn funktionieren, dass nicht alles gleich ausschaut? Weil man sich dieser Frage einfach noch gar nicht so geöffnet hat und Dinge ausprobiert hat.
Was würdest du dir in dem Zusammenhang wünschen?
Dass das Thema Barrierefreiheit Teil der Ausbildung wird. Mhm. Und ich glaube, es gibt sicher wahnsinnig, vielleicht nicht wahnsinnig viele, aber doch einige Beispiele und von Personen, die sich zu dem schon Gedanken gemacht haben. Also auch da muss man sicher nicht immer und überall das Rad neu erfinden, manchmal aber vielleicht schon. Und das kann ja auch eine spannende Herausforderung sein.
Ist bei andererseits eine Ausbildungsschiene auch eine Option?
Inwiefern? Also
nachdem ihr ja jetzt beispielsweise schon einen Leitfaden habt, der unterstützt im richtigen oder im sensiblen Ausdruck über Behinderung, ist es auch eine Option, beispielsweise zu schulen, wie Journalismus mit und über Behinderung gemacht werden kann?
Also wir haben ein Team, das Workshops gibt zum Thema inklusive Kommunikation, aber auch so inklusive Strukturen aufbauen in einem Unternehmen. Also da haben wir so unsere Workshop-Leute. Genau, also da gibt es Personen bei uns im Hause, die ihr Wissen und die Expertise auch weitertragen.
Abschließend möchte ich noch einmal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir sind schon wieder auf euer Medium zu sprechen gekommen. Was steht denn in den nächsten Jahren an bei euch?
Also aktuell haben wir eine Förderung, die uns dabei unterstützt, quasi unser Abo-Modell gut auszubauen, weil unser Ziel ist es eben, dass wir wirklich hauptsächlich und ausschließlich von AbonnentInnen finanziert werden, um wirklich unabhängigen, kritischen Journalismus machen zu können, so wie wir ihn jetzt auch schon machen, aber eben so eine stabile Finanzierung aufzubauen. Das heißt, bis 2026, also bis nächstes Jahr, brauchen wir 7.000 AbonnentInnen. Aktuell haben wir, wenn das der aktuelle Stand ist, um die 2.500, also ein paar brauchen wir noch, aber wir sind optimistisch, dass das gut funktionieren wird. Das heißt, das ist einfach ein großer Fokus, mehr Menschen zu überzeugen davon, dass sie unsere Arbeit unterstützen und dann weiterhin Missstände im Bereich Inklusion aufdecken. Es gibt leider sehr viele. Wir haben eher zu viele Ideen als zu wenige. Und genau, wir widmen uns einem Thema nach dem anderen. Und ja. Das sind so die Pläne für die Zukunft.
So langweilig wird euch nicht. Das steht fest. Liebe Sandra, ich bedanke mich, dass du uns heute so vielseitige, wichtige und spannende Inputs gegeben hast. Den Link zu eurer Website werde ich in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank nochmal für diese Einblicke und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Auch, dass ihr eure 7.000 AbonnentInnen erreicht.
Danke dir und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an treffpunkt@bühneneingang.at. Bühneneingang mit UE. Eure Nachrichten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Für Mitglieder lassen wir uns auch immer wieder neue Packages einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.